Pferdegesundheit. Ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über 1 Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Folge 39. IBD. Wenn der Darm chronisch erkrankt ist.
Als Differentialdiagnose kann man das bei dieser Form von Symptomatiken, also ein Pferd, was trotz guter Futteraufnahme meistens auch und trotz hochwertigem Futter nicht zunimmt, weiter abnimmt, was wiederkehrende Koliken zeigt, vielleicht etwas lethargischer, etwas apathischer ist, kann man das mit Sicherheit im Hinterkopf behalten.
Professor Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und Ehrenpräsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. Mein Name ist Ina Tenz und heute sprechen wir über eine diffuse Krankheit, die eigentlich ein Sammelbegriff ist. IBD heißt sie, also Inflammatory Bowel Disease. Und der Name lässt ahnen, es geht um den Verdauungstrakt. Es betrifft den Dünndarm, manchmal auch den Dickdarm des Pferdes. Und dazu begrüßen wir neben Professor Carsten Feige auch Dr. Anne Grob. Sie ist Expertin auf diesem Gebiet. Hallo.
Ja, hallo zunächst mal, Frau Tenz. Das ist schön, dass Sie da sind. Und Sie haben eigentlich einleitend schon sehr viel zu unserem heutigen Thema gesagt. Ich stelle vielleicht unsere Co-Referentin heute vor, Dr. Anne Grob. Die ist schon seit vielen Jahren hier an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover beschäftigt. Seit 2018 hat schon als Studentin in der Klinik mitgearbeitet und dann später eine Ausbildung zur Fachtierärztin für innere Medizin des Pferdes gemacht und sich dann wirklich intensiv mit dem Thema Gastrointestinaltrakterkrankungen, also Magen-Darm-Trakterkrankungen befasst. Und wir haben Sie heute eingeladen, weil Sie, ich glaube, wirklich sehr viel zu diesem Krankheitsbild IBD, also Inflammatory Bowel Disease, sagen kann.
Es ist ja ein sehr abstrakter Begriff. Seit wann gibt es denn überhaupt diese Erkrankung?
Also erstmals beschrieben oder in der Literatur aufgetaucht ist der Begriff 1974 und seitdem sind einige Fallbeispiele dazu oder Fallbeschreibungen dazu aufgeschrieben worden oder berichtet worden, die diesen Begriff oder diese Erkrankung erläutern und sich damit beschäftigen.
Was genau ist es denn? IBD klingt ja wie eine Abkürzung für etwas, was man nicht so ganz genau beschreiben kann.
Im Grunde ist es, wie Sie es schon gesagt haben, ein Sammelbegriff. Das heißt, wir haben eine Gruppe von verschiedenen entzündlichen Darmerkrankungen, die es beim Pferd gibt, die unter diesem Begriff zusammengefasst werden und somit etwas gruppiert werden.
Mhm. Und als Patientenbesitzerin, wie werde ich darauf aufmerksam? Also gibt es beim Pferd ähnlich wie bei Menschen verschiedene Formen chronischer Erkrankungen oder ist es immer nur die eine Form, an der man Pferd erkranken kann?
Es gibt verschiedene Formen, die wir dort unterscheiden können. Das, was diese Formen im Endeffekt unterscheidet in der Darstellung oder in der Ursache, ist die Art der Entzündungszellen, die in die Darmwand einwandern und dort zu der Entzündung und zu den Problemen führen, die wir da sehen können. Da gibt es verschiedene Formen, die sich auch eben sowohl in diesen Entzündungszellinfiltraten unterscheiden, als auch etwas in der klinischen Ausprägung und in den Symptomen, die Pferde dann zeigen.
Wir können vielleicht durchaus mal ein paar nennen. Die hören sich extrem kompliziert an und im Prinzip bezeichnet die Erkrankung immer das, was passiert. Wollen Sie vielleicht einige mal aufzählen, dass klar wird, dass dieser Begriff IBD eigentlich ein Überbegriff ist für entzündliche Erkrankungen, die wir als Kliniker, also wenn wir nur von außen auf das Pferd schauen können, gar nicht unterscheiden können. Aber bei der feingeweblichen Untersuchung, also wenn der Pathologe Darmbiopsieproben unter das Mikroskop legt, dann kann er das ganz genau sehen. Und dann kann man die unterscheiden. Vielleicht können Sie da ein paar nennen, die wir da unterscheiden können.
Also es gibt die granulomatöse Enteritis. Das ist im Endeffekt das, was man so ein bisschen vergleichen kann von der Art der Entzündung mit Morbus Crohn beim Menschen beispielsweise. Das ist die eine Form, die wir sehen. Die kann sowohl den Dünndarm als auch den Dickdarm betreffen. Es gibt eine lymphoplasmazelluläre Enteritis. Auch hier kann der Dickdarm oder der Dünndarm betroffen sein. Dabei kommt es eben zur Ansammlung von Lymphozyten und Plasmazellen in der Darmwand, die dann zu Problemen führen können. Und dann gibt es noch eine relativ große Gruppe an eosinophilen infiltrativen Erkrankungen, Auch da kann sowohl der Dünndarm betroffen sein, dann spricht man von einer eosinophilen Enteritis. Der Dickdarm kann betroffen sein, dann spricht man von einer eosinophilen Colitis. Oder es gibt dort auch noch Sonderformen, zum Beispiel eine Form, die quasi multisystemisch auftritt. Das bedeutet, es ist eben nicht nur der Darm betroffen, sondern diese Entzündungszellen, die in Organe einwandern, finden sich auch in anderen Organsystemen, zum Beispiel der Lunge oder der Leber oder der Haut. Und eine weitere Sonderform, die kann man auch noch einmal ansprechen, zählt auch zu diesen eosinophilen Erkrankungen. Das ist eine idiopathische fokale eosinophile Enteritis, wobei es quasi nicht diffus zu einer Infiltration der Darmwand kommt, sondern es tatsächlich sehr fokal zu einer Entzündungsreaktion kommt, was dann zu einer Verdickung der Darmwand führt und dann auch tatsächlich nicht nur eben zu diesen Problemen, die durch die Entzündungsreaktion zustande kommen, sondern auch zu Problemen, die tatsächlich mit einer Passagestörung einhergehen können.
Also eine absolut komplexe Erkrankung. Wir gehen gleich näher auch nochmal darauf
ein. Aber vielleicht können wir kurz noch erklären, das waren jetzt extrem viele medizinische Fachbegriffe und diese Fachbegriffe waren eigentlich immer Zellbezeichnungen. Also wenn man, es gibt zum Beispiel Granulozyten, das war ja gerade von granulomatöser Enteritis die Rede. Und die Granulozyten, ist eine Form von weißen Blutkörperchen. Das gleiche gilt für Lymphozyten. Also da war gerade von lymphoplasmazellulärer Entzündung die Rede. Oder eosinophile Enteritis war auch der Fall. Auch eosinophile sind weiße Blutzellen, die dann eben vermehrt in diesem Zellbild auftreten und die Krankheit charakterisieren. Und so sind die bezeichnet. Das findet man, das ist krankheitstypisch. Dann gab es noch andere Begriffe, fokal oder diffus. Und fokal, das kommt von Fokus. Das ist halt nur ganz punktuell, nur ganz kleine Abschnitte sind betroffen. Und diffus, da ist das dann halt über den ganzen Darm verteilt. Oder wie Frau Grub gerade schon gesagt hat, es sind auch andere Organe noch betroffen. Wir haben das ja vor kurzem bei einem Pferd hier in der Klinik gehabt, das ist vorgestellt worden mit Hautveränderungen und da konnten wir diese Erkrankung als Ursache feststellen. Also wirklich ein ja schon herausforderndes Krankheitsbild.
Ja, es klingt sehr komplex und wir gehen gleich ja auch noch mal näher drauf ein, auf die Symptome. Aber vielleicht, wo wir jetzt schon so mittendrin sind in der Beschreibung, gibt es Risikofaktoren, die diese Krankheit auslösen?
Es ist im Grunde so, dass wir leider zum momentanen Zeitpunkt noch nicht genau sagen können, was jetzt der Auslöser ist oder den einen Auslöser benennen können. Man geht schon von einem Zusammenspiel verschiedener Faktoren aus. Allen voran eben das körpereigene Immunsystem des Pferdes, was im Darm ja eigentlich eine sehr komplexe Aufgabe hat, nämlich zum einen eine gewisse Toleranz inne zu haben, um eben auf zum einen auf Nahrungsantigene, also Stoffe der Nahrung, aber auch auf kommensale Bakterien, also Bakterien, die normalerweise auch im gesunden Darm des Pferdes vorkommen, eben mit einer gewissen Toleranz zu reagieren und diese als normalen Darminhalt wahrzunehmen. Zum anderen aber auch eben auf Pathogene, also krankheitsverursachende Organismen, zum Beispiel Bakterien oder Viren, eben mit einer gewissen Entzündungsreaktion und dann mit einer gewissen Immunabwehr zu reagieren. Und bei Pferden mit IBD oder dieser Erkrankung geht man eben davon aus, dass dieses Gleichgewicht zwischen dieser Toleranz, von der wir gesprochen haben, und dieser quasi Abwehrbereitschaft nicht mehr im Gleichgewicht ist, sondern das Immunsystem eben auch auf kommensale Bakterien, also die natürliche Darmflora und aber auch Nahrungsantigene eben mit einer Entzündungsreaktion reagiert.
Also wenn man das zusammenfasst, ich glaube, das ist bei unseren Hörern ja auch bekannt, das wäre dann eine klassische immunbedingte Erkrankung. Also durch das Immunsystem oder Fehlfunktion des Immunsystems ausgelöste Erkrankung.
So als Laienmeinung würde ich mir denken, okay, was kann so eine Erkrankung auslösen? Also sind es vielleicht auch Parasiten oder ist es künstlicher Dünger, der im Gras sich irgendwo wiederfindet? Oder gibt es da Stoffe, die bekannt sind, die auch damit zusammenhängen könnten?
Also in jedem Fall ist es so, dass man davon ausgeht, dass auch eine Besiedlung des Pferdedarmes mit Parasiten zu der Entstehung der Erkrankung in gewisser Hinsicht beitragen kann oder das Immunsystem da in gewisser Weise so modulieren kann, dass es eben zu Problematiken führt. Ähnlich ist es mit verschiedenen Futtermitteln oder verschiedenen Stoffen, die vielleicht im Futter vorkommen, auf die individuelle Pferde oder der individuelle Darm von einem Pferd schon auch reagieren kann mit eben einer Entzündungsreaktion, sodass es dann eher nicht so Richtung Autoimmunerkrankung, also auch Autoimmunerkrankung, aber auch so ein bisschen Richtung einer Unverträglichkeit auf gewisse Futtermittel geht.
So wie bei uns Glutenunverträglichkeit, genau, als Beispiel. Okay, das wird natürlich für Pferde schwierig dann.
Generell die Allergiediagnostik beim Pferd ist sehr schwierig und vor allem auch auf Futtermittel bezogen ist das einfach wahnsinnig schwierig, da einen auslösenden Faktor herauszufinden. Mhm. So einen klassischen Allergietest, wie man das jetzt vielleicht vom Menschen kennt, auf gewisse Nahrungsmittel, sag ich mal, ist so für das Pferd leider nicht verfügbar, sodass das dann tatsächlich eher im Sinne von einer Ausschlussdiät passieren kann, dass man über gewisse Zeit nur gewisse Futtermittel füttert, andere weglässt und dann schaut, wie sich das Pferd entwickelt.
Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema, aber fange ich mal vorne an, nämlich bei dem Patientenbesitzer. Der schaut sein Pferd an und denkt sich, ah, sieht irgendwie schlecht aus, obwohl er gutes Futter kriegt, obwohl alles hochwertig ist, Entwurmung regelmäßig passiert. Ab wann sollte ich den Tierarzt hinzuziehen und eventuell auch diese Diagnose im Hinterkopf haben?
Im Grunde ist es schon so, dass die Erkrankung von der Symptomatik her sehr ähnlich sein kann, eben zu diesen klassischen anderen Erkrankungen, die mit Gewichtsverlust einhergehen oder mit reduziertem Allgemeinbefinden, rezidivierender Kolik. Also das als Differentialdiagnose kann man das bei dieser Form von Symptomatiken, also ein Pferd, was trotz guter Futteraufnahme meistens auch und trotz hochwertigem Futter nicht zunimmt, weiter abnimmt, was wiederkehrende Koliken zeigt, vielleicht etwas lethargischer, etwas apathischer ist, kann man das mit Sicherheit im Hinterkopf behalten. So eine klassische, ein Symptom, sag ich mal, wo man jetzt sagen sollte, das ist sehr, sehr hinweisend dafür, wäre gegebenenfalls, aber dann sprechen wir schon von schlimmeren Verläufen, sag ich mal, wenn die Pferde beispielsweise Ödeme entwickeln, die sie entwickeln können.
Müssen wir vielleicht erklären, Ödeme, das wäre eine Schwellung am Unterbauch. Die Züchter unter den Zuhörern kennen das. Bei der hochtragenden Stute findet man am Unterbauch ein Ödem, heißt das. Das ist eine Schwellung, das ist resultiert aus einer vermehrten Ansammlung von Flüssigkeit in der Unterhaut. Und das sowas tritt bei diesen Pferden auch auf. Und zwar aus dem Grund, weil die Darmwand beeinträchtigt ist, die ist geschädigt und dann geht Eiweiß verloren in den Darm. Und dieser Eiweißverlust führt dazu, dass auch im Blut weniger Eiweiß zirkuliert und Blut und Eiweiß, also Proteine, die binden Wasser in der Blutzirkulation. Mhm. Und wenn die das nicht mehr binden können, dann wird das unter anderem auch in die Haut verlagert und dann kommt es zu diesen Hautschwellungen. Also das ist praktisch ein Symptom von einem Eiweißverlust, und das ist das, was Frau Grob gerade sagt, das ist das Schlimme an der Krankheit. Dann ist es eigentlich schon ein schlimmer und kaum reversibler Prozess.
Und sonst kann man diese Erkrankung nicht unterscheiden, also von einem Magengeschwür oder Parasitenbefall oder Kolik. Also ab wann kommt denn die Tierärztin, der Tierarzt drauf, Moment, vielleicht sollten wir das im Hinterkopf haben?
Nur von der Symptomatik her ist es wahnsinnig schwierig, das zu unterscheiden, weil auch die Symptome von Pferd zu Pferd einfach extrem unterschiedlich sind. Zum einen eben abhängig davon, welcher Darmteil ist in welchem Maße betroffen. Hellhörig sollte man mit Sicherheit werden, wenn man andere Möglichkeiten für diese Symptomatiken ausgeschlossen hat. Wo wir dann schon dabei wären, dass die Diagnostik schon aufwendiger sein kann und es jetzt quasi leider keinen eindeutigen oder einen Test gibt, um zu sagen, das Pferd hat IBD oder das Pferd hat keine IBD, sondern es ist eher eine Vielzahl von Untersuchungen, die im Endeffekt dann zu der Diagnose führen.
Aber ich finde es gut, wie Sie das sagen, dass man eben, wenn man sein ganzes Management überprüft hat und eigentlich der Meinung ist, wir haben eine optimale Haltung, wir haben sehr gutes Futter, wir führen regelmäßig Entwurmungen durch, es erfolgen regelmäßig andere vorbeugende Behandlungen, so dass offensichtlich keine Managementfehler bestehen, dann muss man an die Erkrankung denken. Ich glaube, ein Symptom, was wir vergessen haben zu erwähnen, ist Durchfall, oder? Das wäre auch ein Vorstellungsgrund, der auch viele Ursachen haben kann, aber unter anderem eben auch die als die IBD.
Wäre das permanenter Durchfall oder erholt sich das mal?
Es ist tatsächlich meistens so bei der Erkrankung, dass das eher so wellenförmig verläuft, die Pferde bessere Phasen haben, wo sie vielleicht will etwas an Gewicht gewinnen, eher normalen Kotabsatz haben und dann aber eben auch wieder Phasen haben, wo es ihnen sowohl klinisch schlechter geht, als auch sie Durchfall zeigen oder andere Symptome, wie auch zum Beispiel rezidivierende Aufgasungen, Koliksymptome.
Eben die immer mal wieder vorkommen. Das ist, ich glaube, das Tückische. Deswegen denkt man nicht so daran, weil jedes Pferd hat möglicherweise mal einen Tag, wo es ihm schlechter geht, auch mal einen Tag, wo leichte Kolik auftritt, wo man sicherlich nicht zu Anfang schon den Rückschluss ziehen kann. Da ist möglicherweise so eine komplexe Erkrankung grundlegend.
Ab wann sollte ich denn einen Tierarzt hinzuziehen und welche Schritte sind sinnvoll?
Wenn ich meine Haltung einmal komplett hinterfragt habe, die Futtermittel vielleicht habe kontrollieren lassen, ich sonst die Zähne habe angucken lassen, also quasi so diese offensichtlichen Sachen, die sonst zu diesen Symptomatiken führen können und das aber keine Besserung bringt, mit dem, dass ich vielleicht noch zusätzliche Symptome beobachten kann, wie eben vielleicht Durchfall, rezidivierende Aufgasung, vielleicht eben sogar diese Ödeme, dann ist es mit Sicherheit sinnvoll, einen Tierarzt oder eine Tierärztin hinzuzuziehen, um eine möglichst genaue Diagnose stellen zu können.
Wenn jetzt so ein Ödem unterm Bauch beim Pferd auffindbar ist, kann das auch andere Ursachen haben oder ist das immer ganz sicher dann gleich IBD?
Das kann tatsächlich eine Vielzahl von anderen Ursachen haben. Die, muss man auch sagen, meistens sogar die häufigeren Varianten oder die häufigeren Ursachen sind als jetzt die IBD im Speziellen. Das sind zum einen Herzerkrankungen, die da eine Rolle spielen können. Es gibt auch andere Erkrankungen, die eben zu diesem Verlust von Protein führen können und damit zu Flüssigkeitsaustritt aus dem Gefäßsystem, zum Beispiel eine Nierenerkrankung oder eine Lebererkrankung, die da auch eine Rolle spielen kann. Und im Grunde zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, dass sich die Diagnostik oder das, was dann im Endeffekt an Untersuchungen gemacht wird, schon immer an dem primären Symptom des Pferdes orientiert. Also ist es jetzt entweder dieses Ödem oder ist es die Abmagerung oder ist es der Durchfall. Und wenn man da dann quasi mit den gängigen Untersuchungsmethoden oder mit den häufigeren Verdachtsdiagnosen, die man hat, eben nicht fündig wird und nicht weiterkommt, dann ist es so, dass man diese Erkrankung schon im Hinterkopf hat und da dann auch speziellere Diagnostik einleiten kann, wenn es eben vorher zu keinem Ergebnis kommt.
Eben, genauso wie Sie es schildern, zeigt eigentlich, die Erkrankung kommt vor, aber es ist keine alltägliche Erkrankung und wir sehen sie nicht jeden Tag, sondern wir sehen sie gefühlt häufiger als früher. Aber
weil auch sie sensibilisiert werden darauf wahrscheinlich.
Auch, oder? Weil wir sie im Hinterkopf haben, weil wir danach suchen, wenn wir die Diagnostik mehr oder weniger sehr ausführlich durchgeführt haben, dann wird halt ganz gezielt daraufhin untersucht. Vielleicht können wir das noch kurz erläutern, wie die spezifische Diagnostik dann gemacht wird.
Genau, also im Grunde ist es so, dass man das Pferd sich zum einen einmal natürlich im klinischen im Gesamten anschaut, den Ernährungszustand beurteilt, sich auch das Haarkleid des Pferdes und den Allgemeinzustand natürlich anschaut, vielleicht auch das Pferd einmal bei der Futteraufnahme beobachtet, schaut, frisst es tatsächlich wirklich gut und in ausreichender Menge. Die Kotbeschaffenheit sollte man sich auf jeden Fall angucken. Das sind schon mal so die klinischen Sachen, die man machen kann. Und dann ist es so, dass sich als nächstes dann verschiedene andere, mehr oder weniger invasive Schritte anschließen. Das ist zum einen eine Laboruntersuchung, vor allem eben in dem Fall, wenn wir Ödeme an dem Pferd feststellen können. Das wäre dann zum einen ein Blutbild, was man machen kann, auch ein Differentialblutbild, um auch eben dort die verschiedenen Entzündungszellen im Blut sich anschauen zu können. Man schaut sich den Proteingehalt an. Das ist ja im Endeffekt das, was dann für diese Ödementwicklung wichtig ist, den Gehalt zu kennen. Und auch den Albumingehalt kann man sich nochmal anschauen. Das ist nochmal ein spezifischerer Anteil von dem Gesamtprotein, was man messen kann. Und dann eben zum Ausschluss von diesen anderen Erkrankungen, die ich eben noch genannt hatte, kann man einmal die Nierenwerte überprüfen, die Leberwerte überprüfen. Das wäre dann so das, was man an Labordiagnostik machen kann, woran sich dann eine Ultraschalluntersuchung auch anschließen kann, des Abdomens, um dort eben gewisse Darmteile.
Kurze Unterbrechung, Abdomen heißt der Bauchhöhle?
Ja, Entschuldigung. Eine Ultraschalluntersuchung der Bauchhöhle, um dort eben sehen zu können, haben wir Veränderungen an den Darmteilen, die wir sehen können. Weil sich tatsächlich in manchen Fällen diese Entzündungszellen, die in die Darmwand einwandern und dort zu der Entzündung führen, auch im Ultraschall sehen lassen, eben in Form von einer Verdickung dieses Darmanteils, der dann betroffen ist, sodass das auf jeden Fall ein Hinweis ist, dass dort ein Problem vorliegt und man natürlich auch schon ein bisschen einschätzen kann, haben wir eher den Dickdarm betroffen oder eher Dünndarmanteile.
Also eine Diagnostik nach Ausschlussverfahren, so ein bisschen, würde man sich auch den Magen ansehen?
Es ist tatsächlich so, dass, wie gesagt, die Symptomatik ja oft sehr ähnlich ist zu einer Magenerkrankung. Und auch die Erkrankung, das ist auch so oft von einer Magenerkrankung begleitet sein kann. Also das kann durchaus miteinander einhergehen, sodass im Rahmen von dieser Diagnostik durchaus auch eine Gastroskopie angemessen sein kann. Vor allem im Hinblick darauf, dass man dann natürlich auch, und dann kommen wir jetzt schon in die speziellere Diagnostik, Proben von dem Anfangsabschnitt des Dünndarmes entnehmen kann.
Also Biopsien, genau, die man dann entnimmt unter Betäubung oder?
Grundsätzlich ist das am stehenden, sedierten Pferd möglich, also wie auch eine normale Gastroskopie. Und dann wird quasi, das Gastroskop ist ja relativ lang, der Magen einmal komplett durchquert mit dem Gastroskop, bis man dann im Endeffekt im Bereich des Magenausganges sich wiederfindet, diesen passieren kann und dann tatsächlich im Duodenum, also im Anfangsabschnitt, dem ersten Abschnitt des Dünndarmes zu sein. Und da kann man dann durch das Gastroskop mit einer ganz kleinen Biopsiezange, die ist ungefähr so 2 bis 3 Millimeter groß, also das ist wirklich ein sehr, sehr kleines Stück, und dort dann auch eben Proben entnehmen kann. Da ist so erstmal jetzt keine zusätzliche Betäubung, außer diese Sedierung, die sowieso für die Gastroskopie notwendig ist, nötig, weil das so ein kleiner Teil ist, dass das eigentlich nicht wirklich bemerkt wird vom Pferd. Also die tolerieren das tatsächlich sehr gut, dass man da Proben entnimmt, ohne dass da Probleme entstehen.
Es klingt auf jeden Fall aufwendig. Da eine kurze Zwischenfrage nach den Kosten. Also mit was muss ich rechnen als Patientenbesitzer, wenn ich weiß, okay, das steht jetzt an und das ist wahrscheinlich nicht ein Pappenstiel inklusive der Laboruntersuchung, also so grob über den Daumen.
Ist natürlich immer etwas schwierig zu sagen, weil das auch vom individuellen Fall natürlich abhängig ist und natürlich auch davon, wie schnell findet man tatsächlich etwas. Wenn ich jetzt ganz schnell zu einem Ergebnis komme, brauche ich ja mit Sicherheit weniger Maßnahmen, als wenn ich wirklich tatsächlich lange auf die Suche gehen muss, bis ich eine Diagnose stellen kann oder was finden kann.
Wir können das vielleicht am Beispiel erklären. Wenn ein Pferd kommt mit dem Vorbericht, dass mehrfach Koliken aufgetreten sind. Da wird man eine klinische Untersuchung machen und anschließend auf jeden Fall eine Ultraschalluntersuchung. Und wenn das Problem offensichtlich ist, also Darmwände verdickt sind, dann wird man mit der Untersuchung schon die Verdachtsdiagnose stellen können. Mhm. Und dann, das heißt, dann sind im Prinzip ganz wenige Untersuchungen notwendig und man hat schon die Diagnose. Wenn das aber eine relativ unspezifische Symptomatik ist und man muss viel mehr abklären in Bezug auf, was ist mit der Leber, was ist mit der Niere oder andere Grunderkrankungen, die auch noch in Frage kommen, dann ist die Diagnostik einfach ausführlicher. Ich würde sagen, die einzelnen diagnostischen Schritte sind vom Kostenaufwand her gar nicht so unterschiedlich. Es ist zum Schluss die Anzahl der Maßnahmen, die man ergreifen muss, die dann letztendlich dann für einen unter Umständen hohen diagnostischen Kostenaufwand sorgen.
Verstehe, aber können Sie eine konkrete Zahl sagen? Also auf was muss ich mich einstellen, wenn ich eine Diagnose abgesichert haben möchte?
Mit diesen Untersuchungen, die wir jetzt gerade angesprochen hatten, also wir machen eine Labordiagnostik, eine Ultraschalluntersuchung vom Bauchraum, eine Gastroskopie mit gegebenenfalls einer Biopsieentnahme. Dazu kommt dann noch die histopathologische Untersuchung, also die Bewertung dieser Biopsie durch einen Pathologen, der sich das unter dem Mikroskop anschaut. Plus, dass man schon noch versuchen würde, mögliche andere Ursachen auszuschließen, zum Beispiel eben einen stärkeren Parasitenbefall oder eine Sandenteropathie, eine Ablagerung von größeren Mengen an Sand im Dickdarm, auch das kann zu ähnlichen Symptomen führen, ist man so plus minus, würde ich sagen, bei um die 1000 Euro für diese erste Diagnostik.
Gut, ist ja heutzutage wichtig, dass man mal ungefähr die Größe
davon kennt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber vielleicht nochmal auch zu den Kosten. Da ist unsere Erfahrung häufig so, dass die Tierbesitzerin oder der Tierbesitzer haben sich schon lange mit der offensichtlichen Krankheit auseinandergesetzt. Es ist schon viel geprüft worden und die Unsicherheit ist häufig das viel quälendere als nach der Abklärung, wenn klar ist, das ist die Ursache und man kann Maßnahmen ergreifen. Also diese Diagnostik lohnt sich auch in dieser Hinsicht, dass man weiß, hier ist eine tatsächliche Erkrankung zugrunde liegend und wir haben nicht das Problem irgendwo in unserem Management. Also diese Diagnostik schafft auch ein Stück weit Sicherheit für den Tierbesitzer.
Also die Irrfahrt ist dann vorbei.
Ja, so kann man, ich glaube, das sagen, ja.
Gibt es denn ganz gezielte Diagnosemethoden, um diese Erkrankung festzustellen?
Um eine gesicherte Diagnose zu haben oder das, was die höchste Sicherheit bietet, ist es schon so, dass die Biopsie mit anschließender Untersuchung durch einen Pathologen die sicherste Methode der Wahl. Wir haben dabei nur ein Problem. Ich hatte gerade gesagt, die Biopsiezange ist ungefähr 2 bis 3 Millimeter groß. Der Darm des Pferdes hat natürlich eine riesige Oberfläche. Das heißt, wir haben da sehr viele Stellen, wo wir zum einen nicht hinkommen und zum anderen muss man auch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass man genau mit diesen 2 bis 3 Millimeter Biopsiezange den Bereich erwischt, der verändert ist, das kann schwierig sein. Wir haben natürlich eine Möglichkeit, dass wir das so ein bisschen vorher uns überlegen können, welchen Bereich wir beproben wollen. Das ist zum einen eben, gibt es die Möglichkeit eben dieser Duodenumschleimhautbiopsie, also der Biopsie im Anfangsabschnitt des Dünndarmes mit einem Gastroskop, wenn wir eher den Verdacht haben, dass hauptsächlich der Dünndarm betroffen ist. Anders gibt es auch die Möglichkeit, eine Biopsie aus der Rektumschleimhaut zu entnehmen, wenn man den Verdacht hat, dass eben eher Dickdarmanteile betroffen sind. Aber wie gesagt, so von entweder gastroskopisch oder mit der Rektumschleimhautbiopsie gibt es natürlich einen großen Teil des Darmes, den wir nicht beproben können über diese minimalinvasiveren Methoden. Es gibt natürlich die Möglichkeit, auch intraoperativ Biopsien und Darmproben zu entnehmen, wobei das natürlich ein sehr viel größerer Aufwand und natürlich die wesentlich invasivere Methode ist. Eine weitere Möglichkeit, die wir haben, um eine Schädigung der Darmwand nachzuweisen, sind sogenannte Absorptionstests. Das bedeutet, ich überprüfe, wie gut kann der Darm Nährstoffe überhaupt aufnehmen oder Stoffe überhaupt aufnehmen. Beim Pferd ist es so, dass wir vor allem den sogenannten Xylose-Absorptionstest verwenden. Xylose ist hierbei ein spezieller Zucker, Holzzucker auch genannt. Und der Vorteil an diesem Zucker ist, dass der normalerweise im Pferdekörper nicht vorkommt. Das heißt, das Prinzip von diesem Test ist, wir geben dem Pferd eine definierte Menge von diesem Holzzucker ein über eine Nasenstundsonde, warten einen gewissen Moment, den wir quasi dem Darm Zeit geben, diesen Stoff aufzunehmen und können dann eben diesen Zucker im Blut nachweisen und können eben sicher sagen, dass alles, was wir von diesem Zucker im Blut nachweisen können, sicherlich von der Menge stammt, die wir eingegeben haben und somit auch absorbiert wurde. Und da gibt es gewisse Referenzwerte, wie hoch dieser Wert bei einem normalen Pferd ist, wie hoch dieser Wert ist bei einem Pferd, wo wir von einer Malabsorption, also von einer geringeren Nährstoffaufnahme ausgehen. Und so kann man eben den Darm etwas im Gesamteren betrachten, ohne dass ich eine Probe von einer gewissen Stelle brauche.
Kann man vielleicht sagen, das Ergebnis ist in der Regel so, dass die Pferde, die erkrankt sind, bei denen wird diese Xylose langsamer aufgenommen und es wird auch nicht so viel aufgenommen wie beim gesunden Pferd. Das ist, so kann man vielleicht das Ergebnis mitteilen.
Dieser Podcast wird präsentiert vom 13. Leipziger Tierärztekongress mit VetExpo Europe. Vom 15. bis 17. Januar 2026 startet das begehrteste Klassentreffen der Veterinärmedizin auf der Leipziger Messe. Seien Sie dabei beim größten veterinärmedizinischen Fortbildungskongress im deutschsprachigen Raum. Bis zu 24 ATF-Stunden, über 500 Vorträge und Kurse unter anderem mit umfangreichem Pferdeprogramm, Lahmheitsdiagnostik, Bewegungsstörungen und spannende Themenfelder wie Sportpferdefütterung und Ursachenforschung, wenn Pferde schlecht fressen. Über 300 Aussteller auf der VetExpo Europe. Für Tierärztinnen und Tierärzte, TFAs und Studierende. Tickets und Programm unter tierärztekongress.de. Achtung, jetzt schnell Frühbucherrabatt sichern bis zum 14. November.
Jetzt habe ich den Test zurück. Es ist gesichert, mein Pferd hat genau diese Erkrankung. Also auf was muss ich mich einstellen und welche Behandlungsmethoden gibt es bei IBD?
Also grundsätzlich ist es so, dass zum einen die eine Säule der Therapie das Haltungsmanagement und das Fütterungsmanagement ist, womit man schon auch eben versucht, einen positiven Einfluss auf diese Erkrankung zu haben. Und zum anderen eben über Medikamente versucht, diese überschießende Immunreaktion des Darmes in den Griff zu bekommen.
Cortison, oder?
Genau.
Ach, Mom. Ja.
Genau, es ist tatsächlich so, dass Glukokortikoide, also Cortison, auch für diese Erkrankung quasi die First-Line-Therapie, also das Mittel der Wahl ist. Meistens ist es so, dass man initial mit der Behandlung, vor allem in schweren Fällen, beginnt, indem man ein Präparat intravenös verabreicht, also nicht oral, mit dem Hintergrund, dass wir ja gerade schon gesagt haben, wir gehen davon aus, die Absorptionsfähigkeit des Darms ist verhindert oder vermindert, sodass man auch davon ausgehen muss, dass nicht nur Nährstoffe schlechter aufgenommen werden, sondern logischerweise eben auch Medikamente, die wir geben, sodass man initial, wie gesagt, vor allem bei schweren Fällen, erstmal über ein Präparat gehen würde, was man in die Vene verabreichen kann, quasi um den Magen-Darm-Trakt erstmal zu umgehen. Meistens verwenden wir da Dexamethason über einige Tage. Und wenn man dann da schon mal initial die Entzündungsreaktion etwas zurückgedrängt hat, kann man dann auf ein orales Präparat wechseln, was tatsächlich auch eigentlich sehr wichtig ist, weil man schon davon ausgehen muss, und dann werden wir jetzt dabei, auf was muss man sich einstellen, wie lange dauert das, dass man die Medikamente über einen längeren Zeitraum geben muss. Längerer Zeitraum bedeutet jetzt erstmal in der initialen Phase mit Sicherheit mal mindestens 4 Wochen in ausschleichender Dosierung. Das heißt, man beginnt mit einer hohen Dosierung und versucht sich dann runter zu titrieren auf einen möglichst geringen
Anteil. Ich finde, das ist was ganz Wichtiges, was Sie sagen. Cortison hat ja einen sehr schlechten Ruf als Medikament. Natürlich ist es auch mit Risiken verbunden, was Hufrehe angeht, zum Beispiel, oder auch andere Begleiterscheinungen. Aber hier haben wir eine entzündliche Erkrankung und in der Regel geht die schon recht lang, bevor das Pferd vorgestellt wird. Und dann ist es das Allerwichtigste, dass man zuerst mal dieser Entzündung entgegenwirkt. Und dieses Dexamethason, also ein Cortisonpräparat, das ist halt ganz stark entzündungswirksam. Das heißt, damit kann man die Erkrankung zuerst mal zurückdrängen und dann die Symptomatik in der Regel verbessern. Und danach kommen dann diese, ja sagen wir mal, modulierenden Effekte, dass man eben versucht, die Dosierung zu reduzieren, neben dem Management. Und jetzt können Sie vielleicht noch die anderen Möglichkeiten der Behandlung aufzählen.
Genau, also medikamentös haben wir noch andere Medikamente zur Verfügung, die man geben kann, zum Beispiel in besonders therapieresistenten Fällen oder eben auch in Fällen, wo ich ein Pferd habe, wo ich von einem erhöhten Reherisiko zum Beispiel ausgehe oder zum Beispiel einem Pferd, was schon mal eine Rehe hatte, wo man mit dem Cortison eher vorsichtig sein möchte. Es gibt noch andere immunsuppressive Medikamente, die wir verabreichen können, die auch beschrieben sind für das Pferd, allerdings nicht zugelassen sind, sodass sie eher quasi Mittel der zweiten Wahl sind. Das ist zum Beispiel das Azathioprin, ist ein Immunsuppressivum, was allerdings den Nachteil hat, dass man das erstmal dass das nicht direkt wirkt, sondern man das erstmal über einen gewissen Zeitraum verabreichen muss, bis man von einer Wirkung sprechen kann und man damit eben quasi die Therapie mit dem Cortison gegebenenfalls noch ergänzen kann, um da vielleicht mit der Cortisondosierung etwas schneller in niedrigere Bereiche zu kommen.
Ja. Und Sie hatten vorhin erwähnt, das Fütterungs- und Haltungsmanagement, dass man das überprüfen soll. Was genau bedeutet das und was wäre hilfreich?
Bei der Fütterung von Pferden mit IBD, das ist eine schon komplexere Frage.
Rocket Science.
Es ist so, dass wir ja zum einen haben wir das Ziel, möglichst viel hochqualitatives und auch energiereiches Futter ja in das Pferd hineinzubekommen. Die Pferde sind meistens abgemagert. Die Pferde haben zu wenig Protein, können die Nährstoffe schlecht aufnehmen. Das heißt, wir brauchen zum einen sehr hochqualitative Futtermittel, die wir verabreichen können, um eben das Pferd wieder aufzubauen.
Also gutes Heu.
Genau, Mesh. Gutes Heu zum einen. Und Heu ist bei diesen Pferden tatsächlich auch eigentlich wie immer das A und O. Das heißt, wir wollen hochqualitatives Heu verwenden, möglichst Heu aus einem frühen Schnitt, das heißt eher weiches, energiereiches Heu, jetzt kein überständiges Heu oder sehr strohiges Heu, weil die Pferde natürlich auch manchmal von ihrer Futteraufnahme nicht so gut sind. Das heißt, wir wollen auch sehr schmackhaftes Futter gerne verwenden. Und ansonsten ist es dann so, dass wir ja auch darüber gesprochen hatten, dass man auch eine gewisse Rolle von einer Futtermittelunverträglichkeit nicht ausschließen kann bei diesen Pferden. Was dazu führt, dass man eigentlich versuchen möchte, die Anzahl der verschiedenen Futtermittel und damit auch die Anzahl der verschiedenen potenziellen Allergene möglichst gering zu halten.
Also nicht die ganzen Töpfchen mit Zusatzmitteln.
Genau, und, genau. Ja. Das ist ja was, wo man eher zu verleitet wird und denkt, ach ja, und hier, und das ist ja auch noch wunderbar und super. Das wollen wir bei diesen Pferden eigentlich nicht, sondern wir wollen gezielt auch eher tatsächlich Einzelfuttermittel verwenden und keine Mischfuttermittel, wo noch verschiedenste Konservierungsstoffe etc., verschiedenste Komponenten drin
sind. Also nicht die Pellets oder das Müsli, wo man schon den Überblick verloren hat, sondern reinen Hafer als Beispiel.
Genau, Hafer bei diesen Pferden jetzt nicht unbedingt. Okay. Es ist so, dass wir quasi als Energiekomponente meistens eher die Verwendung von Maisflocken empfehlen, weil die etwas energiereicher noch sind und damit besser vertragen werden. Zu diesen Getreide, zu der Getreidekomponente kann man mit Sicherheit noch sagen, dass man versucht, auf Weizenprodukte weitgehend zu verzichten. Sie hatten das vorhin schon angesprochen, die Glutenintoleranz, die es ja auch bei Menschen gibt. Und es gibt auch beim Pferd tatsächlich einige wenige Studien, die eine Rolle von Gluten bei der Erkrankung zumindest suggerieren oder das für wahrscheinlich halten.
Wo wäre Weizen drin? In Pellets oder Müsli? Oder?
In verschiedensten Futtermitteln. Also es ist tatsächlich, denke ich, kann man da am besten sich die Liste der Zutaten anschauen und schauen, ob da Weizenprodukte enthalten sind. Als weitere Komponente möchte man schon, dass das Pferd ja möglichst viel Protein auch wieder aufnimmt. Das heißt, eine Proteinergänzung ist auf jeden Fall auch empfehlenswert. Was einem vielleicht aber als erstes in den Kopf kommt, wenn man an proteinreiche Futtermittel denkt, ist Soja, Soja-Extraktionsschrot.
Gott sei Dank Steak, aber nein. Ja. Oder Reislein oder so, also Reisschalen wahrscheinlich.
Ja, auch da wieder eine kleine Einschränkung. Beim Pferd gibt es da keine genauen Studien zu, aber es ist zum Beispiel so, dass bei Wiederkäuern und vor allem bei Kälbern entzündliche Darmerkrankungen durch Sojaprodukte getriggert werden können oder dadurch ausgelöst werden können. Beim Pferd wissen wir das jetzt nicht genau, aber tendenziell ist es eben möglich, weshalb wir auch da ähnlich wie mit dem Weizen, wenn wir eine andere Möglichkeit haben als das Soja, lieber etwas anderes verwenden. Zum Beispiel das, was man empfehlen würde, wären zum Beispiel Erbsenflocken. Die enthalten auch viel Protein und da gibt es eben keine Hinweise darauf, dass das entzündliche Darmerkrankungen unterstützt. Also das wären schon mal zwei Komponente, einmal eine reine Energiequelle plus noch eine Proteinergänzung. Und dann kann man auch noch, wie das ja auch schon bei Magenerkrankungen oft verwendet wird, auf Öle zurückgreifen, auf Pflanzenöle. Zum einen eben, wenn es nur um die energetische Komponente geht, zum Beispiel Sonnenblumenöl kann man dann verwenden und zum Beispiel in Kombination mit Leinöl, weil das ein sehr gutes Omega-3-Fettsäure-Muster hat. Diese beiden Öle in Kombination kann man zum Beispiel verwenden. Und was dann natürlich auch von Bedeutung ist, wenn die Pferde generell die Nährstoffe schlechter aufnehmen können, haben die natürlich wahrscheinlich auch eine Problematik damit, Vitamine, Mineralstoffe aufzunehmen. Das bedeutet
Mangel.
Zumindest kann man sich vorstellen, dass dort ein Mangel besteht, sodass man auch ein quasi hochwertiges Mineral, ein vitaminisiertes Mineralfutter verwenden sollte. Auch hier dann wieder mit der Einschränkung, dass man darauf achtet, dass es eben keine Weizen- und keine Sojaprodukte enthält.
Und das könnte man ja auch über ein Blutbild herausfinden, ob es da irgendwo Mangelerscheinungen gibt?
Ja, genau. Das wäre jetzt so ein Vorschlag, sag ich mal, für die Fütterung eines Pferdes mit IBD. Das muss man mit Sicherheit auch immer von Pferd zu Pferd individuell betrachten. auch gerade was die Akzeptanz von diesen Futtermitteln angeht, sind diese einzelnen Produkte, wie jetzt diese Erbsenflocken oder diese Maisflocken, natürlich weniger schmackhaft als jetzt das Müsli, was man so kaufen kann. Oder
kommt
das
aufs Mesh Pferd an.
Oder, und was auch bei manchen Pferden gut funktioniert, ist, dass man tatsächlich versuchen kann, die vor allem in den Sommermonaten auf ausschließliche Fütterung mit Weidegras umzustellen.
Okay.
Viele Pferde reagieren da sehr gut drauf oder haben dann in den Sommermonaten, wenn sie eben ausschließlich mit Gras gefüttert werden, deutlich weniger Probleme als bei der Heufütterung.
Ja, okay.
Ich glaube, es gibt einen guten Einblick darüber, dass das Management, die Haltung, die Fütterung ein wesentlicher Bestandteil der Behandlung ist. Wir sind auf die medikamentöse Therapie eingegangen. Das hat Frau Grub erläutert. Das ist ein weiterer Bestandteil. Vielleicht kann man den letzten Teil der Behandlung noch erwähnen, wenn wir irgendwelche Ursachen haben, die Auslöser sein könnten, also parasitäre Erkrankungen zum Beispiel, dann würde man diese möglichen Primärkrankheiten auch noch ganz gezielt behandeln, zum Beispiel durch Entwurmung oder wenn Bakterien im Verdacht stehen, dass man Antibiotika gibt. Aber das sind eher Begleitbehandlungen oder Erstbehandlungen, um dann sich dieser Langzeittherapie der IBD zu widmen.
Ist die Krankheit heilbar?
Das kann man mit einem Wort beantworten. Nein. Es ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, das Immunsystem reagiert da in gewisser Weise über und das kann man auch quasi temporär eben mit diesen Medikamenten und durch Ausschalten von den begünstigenden Faktoren und eben durch die Fütterung positiv beeinflussen. Aber die Erkrankung ist im klassischen Sinne so nicht heilbar, in dem Sinne, dass ich über eine gewisse Zeit Medikamente gebe und dann
ist wieder gut.
Ist es weg und wieder gut.
Aber es ist eben auch wie bei vielen chronischen Erkrankungen, die man durch ein geeignetes Management mindestens verbessern kann.
Mhm. Bedeutet denn das, dass mein Pferd dadurch automatisch auch weniger leistungsfähig ist?
Das ist natürlich etwas phasenweise zu betrachten. Die Pferde, die an dieser Erkrankung leiden, das ist oft kein linearer Verlauf, sondern die haben gute Phasen, die haben schlechtere Phasen. Je nachdem, wie das Management gerade funktioniert oder nicht funktioniert, kann ein Pferd auch eine Zeit lang ohne Medikamente klarkommen und eine Zeit lang quasi keine Symptome zeigen. Dann ist es mit Sicherheit so, dass das ein leistungsbereites Pferd sein kann. In Phasen, wo man aber von einem Schub in Anführungszeichen dieser Erkrankung ausgeht, man also das Pferd abmagert. Oft sind die eben auch etwas lethargisch, etwas apathisch. Sie haben Durchfall, wiederkehrende Koliken. Dann ist das natürlich schon was, was die Leistung und die Nutzbarkeit des Pferdes auf jeden Fall einschränkt.
Und Sie hatten ja vorhin die unterschiedlichen Formen von IBD beschrieben. Gibt es da unterschiedliche Prognosen auch jeweils nach den einzelnen Formen und Abgrenzungen? Also ist das eine besser oder schlechter?
Grundsätzlich kann man sagen, dass die Prognose für diese eosinophilen infiltrativen Erkrankungen, also die Erkrankungen, wo diese Entzündungszellart der eosinophilen Granulozyten einwandert, dass die etwas besser ist als die anderen Formen. Auch für jetzt quasi diese ganz fokalen oder lokalisierten Formen kann die Prognose etwas besser sein, dann, wenn man eben diesen betroffenen Darmabschnitt möglicherweise entfernen kann zum Beispiel. Zusammenfassend ist es aber schon so, dass die Prognose für die Erkrankung im Allgemeinen als vorsichtig bis schlecht anzusehen ist. Für diese eosinophilen Erkrankungen eher Richtung vorsichtig und für die anderen Formen eher Richtung vorsichtig bis schlecht.
Ich glaube, diesbezüglich, da ist noch eine Frage offen geblieben, war vorhin, in welchem Alter treten die denn auf? Und gerade diese Eosinophilen treten eher bei jungen Pferden auf.
Ach so, ja.
Die anderen eher bei allen, auch rasseübergreifend. Es gibt bei einzelnen Rassen, bei Trabern gibt es eine Form, die häufiger auftritt. So ist es auf jeden Fall beschrieben. Aber bei den Eosinophilen können wir, ich glaube, sagen, sind eher junge Pferde betroffen. Und die vielleicht auch, um da die Prognose nicht ganz schlecht zu machen, da lohnt es sich auf jeden Fall, da eine Behandlung zu initiieren und da optimale Voraussetzungen zu schaffen, dass man die Pferde erhalten kann.
Okay.
Und was man auch, denke ich, sagen kann, ist, dass das tatsächlich auch schon sehr davon abhängt, wie gut das Pferd auf die Therapie anspricht. Und das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich.
Ja.
Wenn ein Pferd auf die initiale Therapie gut anspricht, man dadurch eine Verbesserung erzielen kann, ist die Prognose mit Sicherheit deutlich besser als bei einem Pferd, was auf die initiale Behandlung gar nicht oder nur sehr minimal anspricht und besser wird.
Auch wenn es schon weit fortgeschritten ist wahrscheinlich dann.
Und das ist eigentlich ein entscheidender Hinweis, dass man in jedem Fall einem Pferd einen Therapieversuch zugestehen sollte, bevor man, obwohl wissend, dass die Prognose insgesamt sicher vorsichtig bis auch schlecht ist, aber wir haben wirklich einige Pferde, wo man sagen kann, das ist fast nicht zu erwarten gewesen, wie positiv sich dieses Pferd entwickelt hat.
Okay, ja, dann lohnt es sich auf jeden Fall und ist ein Versuch wert. Kann ich denn vorbeugend etwas tun, um IBD zu vermeiden oder?
Da sind wir leider wieder bei dem schwierigen Punkt, dass wir ja leider keine feste Ursache wissen oder Faktoren wissen, die wir dann vermeiden können oder behandeln können. Mit Sicherheit ist es so, dass wenn man die Rolle von Parasiten bei der Entstehung nicht ausschließen kann, dass grundsätzlich auf ein gutes Entwurmungsmanagement zu achten ist und auch auf ein gutes Management in dieser Richtung. Ansonsten ist es, wie gesagt, leider so, dass man die Ursache leider nicht genau kennt und damit auch schlecht entgegenwirken oder vorbeugen kann.
Wir sitzen ja hier in der Tierärztlichen Hochschule am Epizentrum der Forschung. Daher meine Frage auch in die Zukunft gerichtet. Gibt es denn etwas, was Erfolgsversprechen gerade untersucht oder entwickelt wird? Medikamente, ein Therapieansatz, wo Sie sagen, da sind wir gerade dabei oder ich habe davon gehört und das könnte mal der Durchbruch sein oder ist es noch in den Sternen?
Das ist bei gerade diesen Erkrankungen, die eben so doch relativ zum einen selten sind, das heißt, wir haben generell schon wenige Pferde, die das haben und dann aber auch nicht nur selten sind, sondern auch in dem Patientengut, was man dann hat, sehr individuell und sehr unterschiedlich sind. Das macht einfach die Erforschung des Themas und auch natürlich die Entwicklung von neuen Therapieoptionen extrem schwierig, sodass mir jetzt zum momentanen Zeitpunkt nicht bekannt ist, dass es da etwas gibt, womit wir in den nächsten Jahren rechnen können, was da extrem erfolgsversprechend wäre.
Ein großer Hype sind ja aktuell diese probiotischen Produkte, die Menschen in der Apotheke auch rezeptfrei kaufen können. Denkt ja, gut, das schadet vielleicht nicht. Gibt es in dem Bereich Untersuchungen, dass das vielleicht helfen könnte, um das Mikrobiom im Darm der Pferde positiv zu beeinflussen? Oder ist es alles eher noch nicht erforscht?
Das Mikrobiom eines Darmes, eines Pferdes, ist mit Sicherheit immer mal wieder Gegenstand von verschiedenen Forschungsgruppen und auch immer mal wieder natürlich, weil das natürlich was wäre, was extrem gut wäre, wenn das funktionieren würde und wenn man das machen könnte. Das ist aber zum momentanen Zeitpunkt schon so, dass wir das noch nicht nachgewiesen werden konnte, dass es tatsächlich einen durchschlagenden positiven Effekt hat auf die Erkrankung.
Verstehe.
Leider.
Ich habe heute sehr viel gelernt über IBD und es ist, glaube ich, gut, wenn man diese Diagnose im Hinterkopf hat, wenn entsprechende Symptome beim Pferd erscheinen und auftreten. Denn ich habe gelernt, und so nehme ich es wahr, dass man je früher man behandelt, desto besser sind auch dann die Chancen, das für das Pferd gut zu begleiten. Ist das korrekt?
Genau. Je früher ich das Problem erkenne und das Problem dann auch behandeln kann, desto besser ist schon die Chance, dass ich auch auf längere Sicht das Pferd in einem komfortablen Zustand halten kann, mit eben medikamentöser Therapie, die man dann modulieren kann, je nachdem, wie sich das Pferd entwickelt, mit Haltungsmanagement, aber eben auch mit regelmäßigem Monitoring und regelmäßiger Neuevaluierung von dem aktuellen Zustand. Das ist mit Sicherheit, denke ich, auch noch wichtig, dass man diese Pferde, wenn man die einmal versucht hat zu behandeln, dass man sie dann nicht aufgibt oder sie dann sich selbst überlässt, sondern dass man die regelmäßig nachkontrolliert, regelmäßig sieht, wo ist mein Status quo, wo können wir vielleicht noch was optimieren, was können wir noch weiteres tun. Und dann kann man diese Pferde schon auch über längere Zeit, auch über Jahre in einem komfortablen Zustand halten, wo sie auch, denke ich, ein Leben mit Lebensqualität führen können und auch weiter sportlich nutzbar sind.
Ganz herzlichen Dank für diese wirklich spannenden Informationen zu diesem Thema. Wir haben ja einige Zuschriften bekommen, die wollten genauer wissen, also per Mail, was genau ist diese Erkrankung, wie können wir IBD besser managen, und von daher, glaube ich, haben wir heute hier ein großes, rundes Bild liefern können.
Ja, das hoffen wir sehr, dass wir das damit geschafft haben. Vielen Dank, Frau Grob, dass Sie da waren. Vielen Dank, Ina Tenz, dass Sie da waren. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche. Einfach per Mail an podcast@gpm-vet.de. Also podcast@gpm-vet.de.